das bringt einen auch ein bisschen enger zusammen als Team, trotz Social Distancing.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen, also für alle die, die Probleme von heute als Chance für morgen sehen. Wir sind Flo und Andi und wir plaudern regelmäßig mit einem spannenden Gast, wie man das Beste aus der aktuellen Situation machen kann. Grüß dich, Flo.
Hi Andi, wir begrüßen heute die Unternehmerin und Geschäftsführerin der Geigergruppe aus Nürnberg. Wir kennen sie gut und arbeiten schon lange zusammen an gemeinsamen digitalen Projekten. Daher freuen wir uns besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Eva Söhnlein.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hi, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor.
Tja, ihr habt ja schon gesagt, mein Name ist Eva Söhnlein. Ich arbeite in der Geschäftsführung der Geigergruppe. Wir sind ein Familienunternehmen, was bedeutet, dass außer mir noch mein Vater und meine Mutter mit in der Geschäftsführung sind. Und unsere Unternehmen erstellen Werkzeuge und Kunststoffspritzgussteile für unterschiedliche technische Anwendungen, zum Beispiel für die Automobilindustrie, für Medizintechnik, für Hörgeräte. Ja, und wir haben insgesamt 3 Firmen mit etwa 200 Mitarbeitern. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir jetzt in der letzten Zeit viel zu tun gehabt.
Ja, nimm uns mal bitte mit einfach. Wie sieht dein Alltag momentan aus?
Ja, mein Alltag sieht eigentlich jeden Tag ganz anders aus. Wir waren jetzt viele Wochen damit beschäftigt, erstmal diese ganzen Pandemieschutzmaßnahmen überhaupt zu implementieren. Wir mussten uns auf neue Herausforderungen bei unseren Kunden einstellen, weil sich natürlich auch da die Arbeitssituation verändert hat. Und uns hat das ganze Thema Corona auch schon sehr, sehr früh beschäftigt. Vielleicht ein bisschen eher als andere Gäste, die ihr vielleicht schon hier hattet. Weil bei uns hatten schon die Lieferausfälle aus China Anfang des Jahres Einfluss auf unser Geschäft. Also mussten wir uns da schon umstellen, weil Lieferanten ausgefallen sind, weil Lieferungen nicht mehr gewährleistet waren. Und also beschäftigt uns das Thema schon sehr, sehr lange, aber jedes Mal wieder in einer anderen Facette.
Und was machst du jetzt ganz genau bei der Geigergruppe außer der Geschäftsführung?
Also meine Schwerpunkte sind Marketing und Personal. Ich muss sagen, in den letzten Wochen war natürlich der Bereich Personal der mich am meisten gefordert hat und wo ich am meisten mit zu tun hatte.
Und wenn du jetzt sehr viel mit den Leuten zu tun hast bei dir im Unternehmen, wie geht's euren Mitarbeitern jetzt gerade? Wie nehmen die Krisensituation wahr?
Man kann da, glaube ich, unterschiedliche Phasen definieren. Ganz am Anfang, als es nur die Zulieferungen betroffen hat, da waren es hauptsächlich die Projektleute, die so ein bisschen nervös geworden sind. Dann kamen ja diese ersten Beschränkungen im März, wo dann auch diese ersten Infektionsfälle bei uns in Deutschland aufgetreten sind. Und da hast du ganz sehr die Unsicherheit gespürt. Es war ja dann auch zu dem Zeitpunkt so, dass sich dann alle paar Stunden eine neue Lage irgendwie ergeben hat. Dann kamen Gerüchte über die Medien, was jetzt erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, Ausgangssperren. Es war eine Verunsicherung, da wird es so wie in Italien, dass wir gar nicht mehr raus dürfen und alle zu Hause bleiben müssen. Und da war viel Verunsicherung da und deswegen war es in den ersten Wochen die meiste Zeit des Tages so, dass du eigentlich Leute mal ein bisschen beruhigen musstest und sagen, Mensch, wir schauen uns das zusammen an. Ich persönlich weiß jetzt natürlich auch nicht, was kommt und wie es weitergeht, aber wir gucken uns das gemeinsam mal an und wir finden gemeinsam eine Lösung, was auch ganz gut geklappt hat. Die nächste Welle war dann so ein bisschen, als die Kinderbetreuungen geschlossen wurden. Wir haben viele Eltern bei uns beschäftigt, die auch Kinder haben, die eben entweder in die Kita oder in den Kindergarten gehen. Da war dann auch nochmal so eine Welle an Unsicherheit. Wie wird das jetzt? Was machen wir jetzt? Aber auch das haben wir gemeinsam gut hingekriegt. Alle Kinder sind versorgt. Keiner steht jetzt irgendwo in einem Büro in der Ecke oder so und weint. Also die sind alle gut untergebracht worden und das hat dann auch funktioniert. Und dann hast du gemerkt, dann hat sich so der Frust breit gemacht in den Wochen danach. Also die Unsicherheit weg war, dann kam der Frust. Der Sommerurlaub fällt aus, man darf nirgends hingehen. Da war die Laune dann teilweise ein bisschen angespannt jeden Tag. Da musst du dann natürlich auch wieder ein bisschen ausgleichen und musst dann sagen, schau her, das ist jetzt mal vorübergehend, das kriegen wir schon irgendwie hin, wir sind noch alle gesund, das hat ganz gut geklappt. Und ich muss aber sagen, für mich war so einer der schönsten Momente, als ich dann festgestellt habe, dass auch viel Dankbarkeit da ist von Seiten von unseren Mitarbeitern. Ich hatte mal so eine Woche, da hast du halt erwachsene Menschen alle 10 Minuten dran erinnern müssen, dass sie sich die Hände waschen und Abstand halten. Das kann auf Dauer ein bisschen frustrierend sein. Mhm. Aber dann stand ich in der Fertigung, weil ein Mitarbeiter einen Betreuungsschein für sein Kind gebraucht hat, dass das in die Notbetreuung kann. Und dann gebe ich ihm den und dann sagt er so, ja, er wollte jetzt nur mal sagen, er ist jetzt der Einzige in seinem Freundeskreis, der nicht auf Kurzarbeit ist. Und viele seiner Freunde sind auf Kurzarbeit. Seine Partnerin ist Verkäuferin, die war zu dem Zeitpunkt auch zu Hause. Und er hat gesagt, also die meisten sind auf Kurzarbeit und ein paar haben sogar schon ihren Job verloren. Und dann schaut er dich so an und sagt dann so, das ist schon gut, wie wir es hier auf der Arbeit machen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Und da stehst du dann natürlich da, also mir ging es so und dann hatte ich erst so ein Kloß im Hals und dachte mir, naja gut, dann kommst halt am Montag wieder und sagst ihnen am Montag halt wieder, dass sie sich die Hände waschen müssen und Abstand halten müssen und Kontakt vermeiden müssen. Also als wir dann halt gesehen haben, dass das auch anerkannt wird, die Arbeit, das war für mich ganz klasse Moment. Und ich glaube, durch so eine Krise, wenn du das alles so mitmachst, dieses Auf und Ab und auch dieses Auf und Ab der Gefühle und Sorgen, das bringt einen auch ein bisschen enger zusammen als Team. Trotz Social Distancing kommt man sich irgendwie näher.
Das heißt, ihr seid, ihr habt jetzt aktuell keine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Seid ihr dann gerade sehr stark ausgelastet oder wie kommen da jetzt gerade die Aufträge rein?
Also wir haben einen ganz, ganz kleinen Teil Kurzarbeit von 10%, was allerdings daran liegt, dass wir die Mitarbeiter in versetzten Schichten arbeiten lassen müssen, in Abteilungen, die normalerweise vollständig da sind. Aber die Auftragslage ist im Moment von Kundenindustrie zu Kundenindustrie unterschiedlich. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben einige Kunden aus dem Automobilbereich. Da hat man den Nachfragerückgang ganz stark gemerkt. Also da sind die wöchentlichen Bedarfe um 80% teilweise eingebrochen. Und dann haben wir Bereiche in der Medizintechnik, da hat sich die Nachfrage vervierfacht. Also ist das so ein interessanter Spagat, dass man das so ein bisschen ausbalanciert, dass die Kundenbedarfe abgedeckt werden können, dass Prozesse abgedeckt werden können, die normalerweise vielleicht an einem anderen Standort oder an einer anderen Linie laufen. Und wie gesagt, die Auftragslage ist sehr, sehr unterschiedlich im Bereich Firmenbau und Entwicklung. Da muss man sich vor Augen halten, dass das für unsere Kunden Investitionsgüter sind. Da ist natürlich jetzt die Nachfrage ein bisschen zurückhaltend. Große Konzerne wissen jetzt auch nicht, wie die Konjunktur sich entwickelt und halten manche Investitionsentscheidungen vielleicht noch ein bisschen zurück. Da wird es ein bisschen ruhiger, aber in unseren Fertigungen haben wir nach wie vor gut zu tun, beziehungsweise müssen schauen, dass alle Mitarbeiter in der Fertigung gut ausgelastet sind und gut arbeiten können, um Kurzarbeit so weit wie möglich eben zu vermeiden.
Die eine Branche bricht ein, die andere explodiert. Jetzt habt ihr eingespielte Prozesse, feste Fertigungslinien, mehrere Standorte, Infektionsmaßnahmen etc. Wie macht ihr das jetzt gerade?
Das war die Hauptaufgabe in den letzten Wochen von uns Führungskräften, das zu organisieren. Als erstes denkt man natürlich, ja super, wenn an dem einen Standort weniger zu tun ist, dann schicken wir die eben an den anderen. Das ging in der aktuellen Lage aufgrund des Infektionsschutzes eben nicht. Und dann mussten wir schauen, können wir Linien duplizieren? Das heißt, können wir Arbeitsschritte, die wir normalerweise nur an einem Standort ausführen, am anderen auch mit implementieren. Das hat zum Glück gut geklappt. Wir haben da auch seitens unserer Lieferanten und Dienstleister gute Unterstützung bekommen, um kurzfristig da weitere Produktionskapazitäten aufbauen zu können. Unsere Mitarbeiter waren auch ohne große Diskussion bereit, das zu übernehmen. Also das war relativ klar kommuniziert. Also Mensch, ihr seht hier in der Fertigung ist ein bisschen weniger zu tun. Wir haben jetzt hier eine mechanische Nachbearbeitung, die sonst nicht in euer Aufgabengebiet gehört. da war überhaupt keine Diskussion, wird das jetzt gemacht oder nicht. Haben alle gesagt, ja, selbstverständlich, machen wir das jetzt. Mhm. Und das Wichtige, du hast das gerade so ein bisschen gesagt, Flo, es gibt beschriebene Prozesse und das sind natürlich Sachen, die müssen übernommen werden, weil in all unseren Bereichen kommt es ja auf Maßhaltigkeit und hohe Reproduzierbarkeit an. Also wir arbeiten ja im Hundertstel und Tausendstel Millimeter Bereich beim Endprodukt. Mhm. Und da kannst du jetzt nicht einfach sagen, naja, komm, das machen wir halt jetzt ein bisschen anders. Da muss der definierte Prozess schon übernommen werden. Das heißt, dass dann auch Prozessbeschreibungen übernommen werden, dass Kollegen von einem Standort dann dazukommen, eine Prozessabnahme machen, eine Unterweisung machen, dass Prüfungen gemacht werden müssen. Funktioniert denn der Prozess? Sind die Qualitätskennzahlen gegeben? Das ist natürlich eine Hauptprämisse, weil man muss sich jetzt vorstellen, wenn man Artikel macht, die jetzt in Beatmungsgeräte kommen, da hängen Menschenleben dran und da möchte man, also da möchte man gar nicht drüber nachdenken müssen, könnte jetzt da vielleicht was schiefgegangen sein oder sonst irgendwas, da wird man nervös. Von daher war das eben ganz, ganz wichtig und es hat aber auch sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Also alle Abteilungsleiter an sämtlichen Standorten haben da an einem Strang gezogen, haben das gut, sauber dokumentiert, sauber übernommen. Die Kommunikation hat besser geklappt als manchmal im Normalzustand. Also da muss ich schon sagen, da kann man eigentlich stolz auf sein Team sein. Das war super.
Jetzt haben wir ja in unserer Branche den Vorteil, dass wir alle remote arbeiten können, von zu Hause im Homeoffice, mit den ganzen digitalen Tools, die es so gibt. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn ihr ganz viele Leute in der Fertigung habt, die ja an Maschinen stehen und da was produzieren müssen. Ein Teil eurer Belegschaft sicherlich kann über solche Tools auch kommunizieren, aber wie kriegt ihr das alles unter einen Hut, dass dann auch die richtigen Informationen bei den Mitarbeitern in der Fertigung ankommen?
Also du hast es jetzt ganz richtig gesagt, der Anteil von Mitarbeitern, die remote arbeiten können, ist relativ gering. Dann kam als zusätzliche Erschwernis in der Kommunikation noch dazu, wir mussten die Schichten so legen, dass die sich nicht mehr überschneiden. Das heißt, was früher als mündliche Kommunikation geflossen ist in der Schichtübergabe, das ist jetzt weggefallen, weil wir vermeiden wollten, dass wenn es einen Ansteckungs- oder Verdachtsfall in einer Schicht gibt, wir dann zwei Schichten nach Hause schicken müssen in Quarantäne. Da wäre unsere Fertigung ja komplett zusammengebrochen. Und das heißt, viel Kommunikation muss jetzt schriftlich erfolgen, was früher mündlich erfolgt ist. Da gab es am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen Stöhnen, weil es natürlich unbequem ist, wenn man an alles denken muss und es aufschreiben muss. Aber mittlerweile hat sich das sehr gut eingespielt, dass man dann einfach sagt, okay, an der Linie waren die und die Vorkommnisse, pass auf, das musst du jetzt noch machen, das habe ich schon erledigt. Da hat sich eine gewisse Routine entwickelt, von der ich als Chefin natürlich auch hoffe, dass wir die auch in die Nach-Corona-Zeiten mit übernehmen können, weil so eine dokumentierte Kommunikation, das ist schon viel wert.
Ja, das ist auch wirklich tatsächlich eine interessante Frage. Also da passiert ja unglaublich viel, gerade in kürzester Zeit, Veränderungen, die man normalerweise über viele, viele Wochen, Monate normalerweise über die Bühne bringt, passiert jetzt innerhalb von Tagen. Du hast es gerade schon schön beschrieben, positive Veränderungen. Was glaubst du, wird davon wieder verschwinden nach der Corona-Zeit oder sind da jetzt Prozesse angestoßen, die ihr einfach auch jetzt so richtig schön integrieren könnt in euer Doing, in euer tägliches To-Do?
Also was sicher verschwinden wird, ist so dieses wirkliche Vermeiden von Kontakten. Du merkst es. Es ist jetzt, klingt vielleicht witzig, aber die Kollegen vermissen teilweise ihre Kollegen. Also ich glaube nicht, dass wir auch künftig keine Schichtübergaben mehr haben werden. Das wird es weiterhin geben. Wahrscheinlich wird es aber dann um diese schriftliche Dokumentation, die jetzt ja ausgeweitet wurde im Vergleich zum Vorfeld, wahrscheinlich wird es dadurch ergänzt. Es gibt Prozesse, wo ich mir sicher bin, die werden sich nachhaltig verändern. Das ist hauptsächlich in diesem Bereich, in dem jetzt viele Mitarbeiter remote arbeiten. Wir haben viele Jahre diskutiert, oh, unser Angebotsprozess, der könnte doch schlanker laufen und der könnte doch automatisierter oder zumindest digitaler laufen. Und es war aber nie richtig der Zugzwang da. Weil es waren ja alle da und es hat ja geklappt. Und jetzt hat man dann diesen Zustand, dass halt ein Mitarbeiter zu Hause sitzt und von zu Hause arbeitet und sein Chef im Büro ist und die Absprachen ja trotzdem getroffen werden müssen. Und ich denke, da können wir jetzt einen großen Schritt weitergehen und dürfen uns auch nicht nachlassen, Sachen papierloser zu gestalten, schlanker zu gestalten. Und du merkst dann erstmal, wie viele Loops drin sind, die du weglassen kannst. Oder ja, wie sich das verbessert, dadurch, dass man einfach gezwungen ist, drüber nachzudenken, wie kann ich denn den Prozess verändern? Bisher war ja keine Not da, den Prozess zu verändern. Jetzt warst du in dieser Zwangssituation, es muss sich was ändern. Und du merkst da auch, die Bereitschaft jetzt der einzelnen Mitarbeiter ist sehr, sehr groß, auch diese Veränderung weiterzutragen und das auch künftig zu machen, weil sie jetzt auch gemerkt haben, ach ja, so schlecht ist es ja gar nicht, wo man vorher vielleicht so ein bisschen in der Komfortzone war und sich gedacht hat, nee, jetzt lassen wir mal alles, wie es ist und schauen wir mal. Also ich denke schon, dass sich einige Prozesse auch noch weiter verändern werden.
Das ist eigentlich ein schönes Stichwort auf meine nächste Frage. Wir haben ja gemeinsam letztes Jahr den Digitalisierungsprozess bei Geiger beleuchtet und unter die Lupe genommen und auch weiterentwickelt. Kannst du uns dazu kurz was berichten, was wir da gemeinsam gemacht haben, was da bei euch passiert ist?
Ja, wir haben ja im vergangenen Jahr so einen Digitalisierungs-Check-up gemacht, wo ihr gekommen seid und einfach mal mit uns Stück für Stück unsere Arbeit beleuchtet habt. Wie digital sind wir schon in einzelnen Abteilungen? Wo drückt der Schuh am meisten bei unterschiedlichsten Mitarbeitern, was den Bereich Digitalisierung angeht? Wie stehen überhaupt unsere Mitarbeiter zum Thema Digitalisierung? Und da kamen ja sehr interessante Ergebnisse raus, dass die Bereitschaft bei einigen unserer Mitarbeiter sehr, sehr groß ist, an Digitalisierungsprozessen mitzuarbeiten, da auch Sachen mit zu verändern. Und ein relativ ernüchterndes Ergebnis. Ich kann mich noch an die Präsentation erinnern, an die Ergebnispräsentation, wie ihr so ganz vorsichtig versucht habt, mir zu sagen, ha Eva, du bist so 15 Jahre hinten dran. Und ich dachte mir so, ach bloß, okay, gut, das holen wir dann schon wieder auf. Ja, das war sehr, sehr interessant. Und da muss ich aber auch ganz selbstkritisch sagen, haben wir so ein bisschen den Drive dann verloren. Da hätten wir schneller nachlegen müssen und diese nächsten Schritte schneller umsetzen müssen. Und deswegen muss ich auch persönlich das jetzt auch so ein bisschen als Arschtritt nehmen und zu sagen, ja, schau, jetzt hast du wieder einen Anlass, jetzt hast du wieder eine Gelegenheit, lass sie nicht wieder verpuffen, nimm den Drive jetzt mit und zieh die Projekte jetzt durch.
Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass dieser Impuls, den wir letztes Jahr da gesetzt haben bei euch, dass der zumindest den Transfer jetzt in die jetzige Situation etwas leichter gemacht hat.
Definitiv. Ja, sehe ich ganz genauso, weil ich glaube, bevor wir uns überhaupt mit diesem Digitalisierungs-Check-up befasst haben, war auch bei manchen Abteilungsleitern und Führungskräften die Bereitschaft gar nicht so sehr da und auch gar nicht so dieses Verständnis, hey, es gibt Methoden da draußen, die uns in Zukunft das Arbeiten erleichtern können. Und jetzt, nachdem sie ja schon diesen Kontakt hatten, nachdem wir ja auch intern schon einige Projekte angestoßen hatten, die ja glücklicherweise auch erfolgreich waren, war, glaube ich, jetzt dieser erste Schock, oh, wir müssen jetzt alle unsere Prozesse ändern, oder was heißt alle Prozesse, aber wir müssen viele unserer täglichen Prozesse ändern, wir müssen über neue Arbeitsformen nachdenken. Ich glaube, dieser Schock war dann nicht mehr so groß, weil man sich schon mal gedanklich mit dem Thema befasst hat und sich schon mal so ein bisschen angefreundet hat. Ah ja, da ist was, da kommt was auf uns zu. Und ich glaube, deswegen war man da jetzt auch ein bisschen ruhiger, ne? Dass man sagt, okay, ja, ja gut, dann gehen wir es jetzt halt an.
Ja, und für viele ältere Mitarbeiter ist es ja auch oft so ein bisschen so eine Frage, ja, wird jetzt mein Arbeitsplatz wegdigitalisiert? Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die jetzt natürlich in der jetzigen Situation aber auch wiederum feststellen, naja, es ist ja gar nicht der Fall, sondern es ist eine unterstützende Maßnahme in irgendwelchen anderen Feldern, die jetzt meinen Arbeitsplatz gar nicht so direkt betreffen oder halt im Prinzip leichter machen.
Richtig, am Ende. Ja.
Das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung.
Ja, es wären dadurch vielleicht auch wieder neue Räume frei, kann ich mir vorstellen. Also das, was du angesprochen hast, dass man diesen persönlichen Kontakt jetzt vermisst, weil man jetzt ja auch gezwungen ist zur Distanz. Da geht es ja bei Digitalisierung oder Prozessoptimierung geht es ja nicht drum, das zu rationalisieren, sondern zu sagen, okay, nee, man gibt dem wieder neuen Raum, aber sagen wir mal, alltägliche Sachen, Prozessschritte, die einfach nicht nötig sind und einem Raum nehmen und Zeit fressen, die kann man vielleicht loswerden.
Ja, das ist ja jetzt eine der größten Chancen, die ich jetzt eigentlich sehe, dass du jetzt identifizierst, was brauchst du wirklich, damit der Prozess funktioniert. Weil klar, man stellt sich immer so vor, ja, man, über viele Jahre kommen ja viele so Sicherheitsschritte und zusätzliche Schritte und nochmal Abklärungsrunden in so einem Prozess mit rein. Und jetzt merkst du, ah schau, es geht auch schlanker. Also vorher konntest du dir es ja nicht vorstellen, den Prozess zu verschlanken, weil du wusstest ja, ach, aus dem Grund haben wir damals das eingeführt und aus dem jenes. Und jetzt merkst du, schau mal doch, es geht schlanker, ohne dass das Endergebnis drunter leidet. Und das sehe ich als große Chance des Weglassens. Wobei ich dazu sagen muss, das gilt natürlich nicht für unsere Fertigungsprozesse. Ich meine, da kann ich jetzt nicht einfach irgendwelche Produktionsschritte oder Prüfschritte weglassen, ja. Das ganz sicher nicht, aber.
Stichwort Beatmungsgerät.
Ja, richtig. Aber eben viele Sachen, die ja in der Verwaltung oder in unterstützenden Prozessen eben mit drin sind oder auch in der Arbeitsvorbereitung, ne, vorm eigentlichen Fertigungsprozess. Da denke ich schon, dass man jetzt nochmal sieht, schau, braucht es vielleicht gar nicht, geht vielleicht cleverer, geht vielleicht leichter, schneller und das macht dann jedem auch immer Spaß, wenn er irgendwas rausstreichen kann aus so einer Arbeitsgangbeschreibung, aus so einer Prozessbeschreibung, sagt, ah, das können wir jetzt wegfallen lassen, dafür haben wir jetzt eine clevere Lösung.
Du hast jetzt ganz viel über deine Mitarbeiter und über Prozesse und Optimierungen in Zeiten der Krise gesprochen. Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Erlebt man da die aktuelle Situation irgendwie besonders intensiv oder anders als andere Unternehmen? Hast du dich da mit anderen Unternehmern ausgetauscht?
Die anderen Unternehmer, mit denen ich mich ausgetauscht habe, das sind auch viele Eigentümerunternehmer. Also die sind mit derselben Leidenschaft und mit demselben Leidensdruck die Krise angegangen, was man schon merkt, was ein bisschen anders gelaufen ist als bei Nicht-Familienunternehmen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Viele unserer Kunden sind natürlich gerade zum Anfang der Krise ein bisschen nervös geworden und haben ja wöchentliche Calls einberufen, um immer ja so einen aktuellen Krisenstatus einfach von uns zu bekommen. Wie geht's uns? Laufen noch alle Schichten? Wie sieht's denn aus? Und für uns war von Anfang an klar, dass unser Ziel ist, unsere Mitarbeiter zwar gesund und sicher zu beschäftigen, aber eben auch zu beschäftigen. Also was man bei vielen anderen Unternehmen sagt, ach, jetzt machen wir mal Kurzarbeit, einfach mal pro forma, um Kosten zu sparen oder auch um Leute aus der Fertigung rauszukriegen oder um Distanz einräumen zu können. Das war für uns immer so das letzte Mittel. Also wir haben immer versucht, vorher alles andere auszuschöpfen, bevor wir irgendjemanden heimschicken müssen zum Beispiel. Also dieser Fokus, die Leute weiter beschäftigen zu können, der war bei uns sehr, sehr hoch. Und dann hast du halt tatsächlich dann so Calls gehabt mit Kunden teilweise, die haben gesagt, was? Sie produzieren voll? Sie sind nicht in Kurzarbeit? Ihre Wettbewerber sind alle schon in Kurzarbeit. Also ja, okay, nee, wir nicht. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die da halt ein bisschen anders bei uns gelaufen ist als bei anderen. Oder auch das Engagement von meinen Eltern. Ich musste dann teilweise so schmunzeln für die unterschiedlichen Schutzmaßnahmen und das Beschaffen von Schutzmasken oder dann Desinfektionsmitteln für unterschiedlichste Bereiche. Das hat unser Chef dann halt zur Chefsache erklärt. Da hat er dann halt im Netzwerk rumtelefoniert und wer hat was und wer kennt jemanden, der was hat und wie können wir das jetzt implementieren. Und also ja, er hat es dann halt sehr, sehr persönlich genommen, weil die Familie hört halt nicht beim Nachnamen Söhnlein auf, sondern alle anderen, die hier bei uns arbeiten, gehören eben auch mit zur Familie dazu. Und um die muss man sich als Chef dann eben besonders kümmern. Und ja, ich glaube, das war noch so ein bisschen eine Besonderheit bei uns.
Jetzt kümmert ihr euch ja nicht nur um die eigenen Leute, habe ich gehört, sondern es gibt noch ein paar andere tolle Aktionen, die deine Family dort macht. Hat mir jemand gezwitschert.
Ja. Ja, und das ist auch, das waren auch so Sachen, die so ganz natürlich gelaufen sind. Ich habe neulich zu einem Kunden gesagt, wenn sie mich nach Corona wiedersehen, ich bin nicht fett geworden, ich bin solidaritätsfett geworden.
Das musst du jetzt erklären.
Ja. Es ging ja dann relativ schnell, dass Restaurants schließen mussten. Und dann hat meine Mutter so gesagt, ja, da ist ein Restaurant, das liegt genau zwischen ihrem Zuhause und unserer Firma. Ja, musst dir vorstellen, da arbeitet die ganze Familie im Restaurant. Der Vater, die drei Söhne, die Frauen von den Söhnen, die haben jetzt null Einkommen. Wie sollten die über die Runden kommen? Das kann doch nicht funktionieren. Und da hat sie dann auch gesagt, da müssen wir was machen. Und seitdem läuft meine Mutter jeden Tag rum. Also erst hat sie mit dem Chef gesprochen von dem Restaurant, gesagt, wie viel Essen schaffst du gleichzeitig zu liefern, dass meine Leute in der Mittagspause essen können. Der hat dann, glaube ich, gesagt, 15 oder 16 Gerichte oder so. Seitdem checkt die Chefin jeden Tag, hat sie eine Liste, hier, sucht euch was zu essen aus, was möchte denn, was wollt ihr denn, kümmert sich dann selbst um die Bestellung, kümmert sich um die Verteilung von dem Essen. Ja, deswegen machen wir jetzt Solidaritätsfuttern, um eben auch ja solchen Unternehmen oder ja Unternehmern dann helfen zu können. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, bei unseren Mitarbeitern kommt es extrem gut an. Ne? Wenn es jeden Mittag Pizza gibt, ja, die dann auch noch der Chef und die Chefin bezahlen. Pizza, Pasta, weiß was ich was. Der junge Mann, der das liefert, ist auch noch wie so aus so einer Coca-Cola-Light-Werbung. Also die Mädels am Empfang, die freuen sich eigentlich auch, dass er jeden Tag vorbeikommt. ist eine Win-Win-Situation.
Aber wenn ihr da nur 16 Essen quasi bestellen könnt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da unter den Mitarbeitern so ein Gerangel geben könnte, ja, wer da jetzt als nächstes bestellen darf.
Nein, nein, Andi, es gibt ja ein System. Auch das hat die Chefin ausbaldobert. Ja, das ist ja okay.
Prozesse.
Na? Genau, Prozesse. Ja, also so tief bin ich in ihrem System nicht drin, aber quasi Montag Verwaltung, Formenbau, Lager, Dienstag Entwicklung, Spritzgussfertigung Teil 1 und Buchhaltung. Also sie hat das, dass keiner zu kurz kommt, da hat sie schon sehr drauf geachtet.
Finde ich äußerst sympathisch. Ja, das ist halt einfach ein gutes Signal auch, ne? Dieses wir halten zusammen. Da ist man sich auch als oberster Chef sozusagen gar nicht zu schade, einerseits sich um Schutzmasken zu kümmern oder um Desinfektionsmittel, andererseits um das leibliche Wohl. Ja. Das finde ich herausragend. Jetzt weiß ich aber auch noch, dass ihr euch nicht nur um eure Mitarbeiter sorgt, sondern auch noch um zum Beispiel Kulturschaffende in eurer Region. Da ja, gibt es auch noch was zu berichten.
Ja, das war auch so eine Aktion, die relativ früh dann schon angelaufen ist bei uns. Hier in der weiteren Nachbarschaft in Fürth drüben gibt es einen Veranstaltungsort, die Kofferfabrik, die ja dann auch relativ schnell alles absagen mussten. Alle Konzerte, alle Theateraufführungen, die Gastro musste zumachen. Und die haben ihre Mitarbeiter natürlich heimschicken müssen, aber sie haben zum Glück auch Azubis, weil Ausbildung ist ja ein ganz, ganz großes Gut und eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt haben die Azubis, aber Azubis kannst du nicht in Kurzarbeit schicken. Und auf der anderen Seite standen halt null Einnahmen. Und auch da haben wir dann geguckt, wie können wir unterstützen, wie können wir vielleicht auch noch befreundete Unternehmen ansprechen und haben dann Spenden gesammelt, um die Ausbildungsvergütung der Azubis für ein paar Monate zu sichern. Und uns ist es von März bis, ich glaube, einschließlich Juli schon gelungen. Und das bedeutet, wenn jetzt nächste Woche die Kofferfabrik wieder aufmachen darf, dann sollten wir eigentlich die Krise gemeinsam gut gemeistert haben. Und es war dann so putzig, als wir dann Kontakt eben aufgenommen haben und sie angeschrieben haben, gesagt, hey, wir würden euch da gerne unterstützen. und so könnte das ausschauen, was haltet ihr denn davon? Und dann war das so süß, dann sagt der Eigentümer so, ja, das ist ja super. Also er war völlig begeistert, sagt er, ich habe ja schon immer vermutet, dass wir auch Unternehmer unter unseren Gästen haben müssten. Aber wenn man das dann so erfährt, dass da wirklich welche sind, das ist dann schon der Hammer. Also der hat sich dann total gefreut auch. Und es ist natürlich dann auch wieder eine coole Sache, wenn du sagst, schau, das kommt gut an und du konntest da jetzt ja deinen Beitrag dazu leisten, dass es da weitergeht.
Also tolle Sache und dabei auch noch so bescheiden. Also wir mussten dich ja jetzt zwingen, quasi über die Sachen zu erzählen. mit ganz subtilen Fragen. und auch, ja, toll, auch, weiß ich nicht, was du sagst, du traust dich auch irgendwie selbstkritisch oder sehr selbstreflektiert zu sein, über das Ganze zu reden. Und zu dem Stichwort, also hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das hast du für dich aus dieser ganzen Zeit gelernt, mitgenommen? Und gibt es irgendwas, was du vielleicht anders machen würdest im Nachhinein?
Irgendwas, was ich anders machen würde, da bin ich nicht so, ne? Also, wenn ich eine Entscheidung treffe oder wenn ich irgendwas mache, dann habe ich im Nachhinein da keine, du hättest das doch anders gemacht oder sonst irgendwas, weil ich treffe ja zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung aufgrund der Fakten, die mir vorliegen und aus den Sachen, die ich für richtig halte. Wenn es dann mal schief geht, lerne ich halt vielleicht fürs nächste Mal was draus. Was eine Sache war, die ich mitgenommen habe, die ich jedes Mal wieder so machen würde, das war die persönliche Präsenz. Als das Ganze losging, die Beschränkungen stärker wurden, da war ich gerade im Urlaub. Den Urlaub haben wir dann auch abgebrochen und ich war noch eine Woche zu Hause, um auch zu gucken, dass ich auch keine Krankheitssymptome habe oder Ähnliches. Und dann hatten wir eine Diskussion, mein Mann und ich zu Hause, und hat gemeint, ja, morgen gehe ich wieder ins Büro. Und dann meinte er so, ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass ich jetzt ins Büro gehe und es sollen doch eigentlich alle daheim bleiben, wenn es nicht notwendig ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist eben notwendig. Du kannst nicht remote führen. Und es ist doch eine unglaubliche Lüge, wenn du zu deinen Mitarbeitern sagst, ja, kommt alle auf die Arbeit, weil ihr könnt eure Spritzgussmaschine nicht mit nach Hause nehmen und wir müssen jetzt hier medizinische Produkte herstellen. Kommt alle auf die Arbeit, ist es sicher. Und ich selbst verkrieche mich für 4, 6, 8 Wochen zu Hause. Das ist ja das völlig falsche Signal. Und klar, sie haben mich nicht besonders oft gesehen, weil ich natürlich auch versucht habe zu vermeiden, in der Fertigung rumzustiefeln oder sonst irgendwas. Ich bin eben in meinem Büro gewesen. Aber weißt, die sehen halt dann das Auto am Parkplatz. Sie wissen, wenn sie die Durchwahl anrufen, dass ich ans Telefon gehe und dass sie eben nicht alleine sind in dieser Situation. Dass es nicht einfach nur, ja, Wasser predigen, Wein trinken ist, sondern dass wir es auch wirklich so meinen, dass wir sagen, wir stehen das gemeinsam durch und wir schauen, dass wir Schutzmaßnahmen einrichten, die uns alle bestmöglich schützen. Und deswegen war mir das da auch ganz, ganz wichtig, da Präsenz zu zeigen. Und das würde ich auch beim nächsten Mal wieder so machen.
Also ich finde das sehr vorbildlich, jetzt auch in die andere Richtung, also die Solidarität mit anderen Branchen, wie jetzt zum Beispiel der Kulturszene, und natürlich auch dieses besondere Engagement deinen Mitarbeitern gegenüber, finde ich außerordentlich erwähnenswert. Wie geht's jetzt weiter, Eva? Wie schaust du in die Zukunft?
Positiv, wie immer. wir werden jetzt in den nächsten Wochen viel zu tun haben, um neue Konzepte zu entwickeln, was den Bereich Marketing angeht. Das ist jetzt eine Sache, die mich persönlich aktuell beschäftigt. Es stehen Fachmessen an, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Da werden wir uns neue Konzepte überlegen müssen, weil so eine Messe, wie es bisher war, und mit wir sitzen um ein kleines, ein paar Millimeter großes Kunststoffteil herum. Sowas wird es nicht mehr geben. Oder sowas werden wir zumindest als Geiger künftig nicht mehr machen. Aber trotzdem wollen wir präsent sein, wollen unsere Produkte und Dienstleistungen ja mit Interessenten teilen und neue Projekte für uns gewinnen. Und deswegen wird es mal darum gehen, diesen ganzen Bereich Messen, Kundenpräsentationen, neu zu beleuchten. Weil bei uns, wir haben es vorhin mal kurz gestreift, das Thema, bei uns sind eben Investitionsgüter auch in unserem Produktportfolio mit drin. Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten schauen müssen, noch mehr als sonst neue Projekte zu gewinnen, um eben auch weiterhin ja, gut ausgelastet zu sein, gute Beschäftigung gewinnen zu können. Also das wird eine Sache sein, die uns beschäftigt. Was sehr beruhigend war für mich, war zu sehen, dass sich unser Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, gerade in der Unternehmensführung, sich ausgezahlt hat. Wenn es sehr, sehr gut läuft, dann wird man manchmal intern, aber auch extern kritisiert, wenn man mit Neuinvestitionen sehr zurückhaltend ist. Es gibt bei uns Budgetgrenzen, dass man sagt, okay, so und so viele Neuinvestitionen können wir machen und da halten wir uns relativ strikt dran. Genau für so Zeiten wie jetzt, weil wenn eine Krise kommt, muss ich eben meine Verbindlichkeiten trotzdem weiterzahlen können, auch wenn ich keine oder deutlich weniger Einnahmen habe. Und dieser Kurs, der hat sich jetzt für uns bewahrheitet und haben gesagt, okay, schau, so verkehrt waren unsere Überlegungen gar nicht. Und das werden wir wahrscheinlich auch mit in die Zukunft nehmen.
Ja, Eva, vielen Dank für deine positiven Worte. Ich glaube, da kann jeder etwas mitnehmen. Und ja, dieses positive Denken macht einfach eine gute Laune. Also ich habe da jetzt wirklich sehr gerne zugehört, was du alles zu berichten hattest. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Eva, für deine Zeit, für deine Auskünfte, für deine interessanten Geschichten. Und wir wünschen dir natürlich bei allen Vorhaben, die du jetzt so anstößt, alles Gute und viel Erfolg und dass ihr alle gesund bleibt vor allem. Vielen Dank, Eva Söhnlein.
Vielen Dank auch an euch. Es hat jede Menge Spaß gemacht.
Danke, Eva. Und ja, für euch danke fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein Vergnügen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wir uns bald wieder hören. Bis dahin.
Bleibt gesund.